Könnt ihr mich besser verstehen? Okay. Ja, eben als ich noch nicht verständlich war, habe ich gesagt, das Schöne am Kirchenjahr ist, dass man immer wieder mit neuen Themen konfrontiert wird, auf die man sonst selber gar nicht gekommen wäre, dass man darüber mal sprechen könnte. Heute geht es nämlich um das Thema Ordnung. Das nach meiner Wahrnehmung immer dann spannend wird, wenn sie verloren gegangen ist. Wir Menschen balancieren ja immer auf so einem schmalen Grat zwischen Ordnung und Chaos. Und wenn es zu ordentlich wird, dann fühlen wir uns schnell gegängelt, nicht? Man denke so an den Appell der Eltern, dass man das Zimmer mal wieder aufräumen sollte. Oder auch, wenn wir irgendwie das Gefühl haben, dass unsere Staatsordnung übergriffig wird und uns die Luft zum Atmen genommen wird. Wenn das Pendel dann aber in die umgekehrte Richtung ausschlägt und wir nicht mehr durchsehen, dann wird es ebenso ungemütlich. Dann beginnt der widerborstige Teenie seinen Grundsatz zu überdenken, dass Unordnung immer erst dann beginnt, wenn das WLAN nicht mehr durchkommt. Und selbst im linkspolitischen Spektrum wird dann plötzlich das Nachdenken über ordnungsstrategische Gesichtspunkte populär. Ordnung muss sein. Ich glaube, da haben wir keinen Streit. Fragt sich nur, nach welchen Maßstäben. Wir hören deshalb auf eine Begebenheit, bei der die in Israel sonst so heilige Sabbatordnung plötzlich auf dem Prüfstand steht. Da heißt es in Markus 2, es begab sich, dass Jesus am Sabbat durch ein Kornfeld ging. Und seine Jünger fingen an, während sie gingen, Ähren auszuraufen. Und die Pharisäer sprachen zu ihm, sieh doch, warum tun deine Jünger am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Und er sprach zu ihnen, habt ihr nie gelesen, was David tat, als er in Not war und ihn hungerte, ihn und die, die bei ihm waren? Wie er ging in das Haus Gottes zur Zeit Abjatars des hohen Priesters und aß die Schaubrote, die niemand essen darf, als allein die Priester, und gab sie auch denen, die bei ihm waren. Und er sprach zu ihnen, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. So ist der Menschensohn ein Herr auch über den Sabbat. Ich weiß nicht, wie ihr das wahrnehmt. Ich habe den Eindruck, dass der Umgang mit großen Themen gesellschaftlich wie so ein großes Pendel immer wieder hin und her schwingt. War der Ruf nach Ordnung in meiner Großvätergeneration noch sehr beliebt, geriet er in meiner Vätergeneration dann irgendwie so in die Geisterbahn des deutschen Wortschatzes hinein. Wenn das Wort Ordnung überhaupt gebraucht wurde, dann höchstens bezogen auf die kleinen Dinge des Lebens, der Kleiderschrank, das Kinderzimmer, der Werkzeugkasten, all das darf man auch mal aufräumen. Aber im öffentlichen Raum stellt sich dann eine gewisse Verlegenheit ein. Und bis heute kriegt mancher einer das Wort nur noch so ironisierend über die Lippen, so mit 3R gesprochen, in erhöhtem Ton, mit straffem Oberkörper, Ordnung. Unser Predigtext scheint das ja so ein bisschen zu bestätigen. Die Ordnungshüter, diese Pharisäer, diese mürrischen alten Männer, die sind ja nun wirklich die Letzten, denen man hier Sympathie entgegenbringen möchte. Sie wirken so ein bisschen wie die Abschnittsbevollmächtigten aus finsteren DDR-Zeiten, wie Politessen auf dem Gebiet des Religiösen, die einen bei entsprechendem Fehlverhalten sofort abschleppen lassen. Nein, 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 Jesus, wir haben das gesehen. Deine Jünger haben beim Sabbatspaziergang durch das Kornfeld nicht etwa nur die Ähren durch ihre Hände gleiten lassen, um Gottes gute Schöpfung zu ertasten. Nein, nein, sie haben zugegriffen, sie haben Ähren abgerissen. Wir haben es gesehen. Und das, mein Lieber, ist eindeutiges Ernteverhalten. Ernte aber ist Arbeit. Und Arbeit am Sabbat, das weiß jedes Kind, das ist verboten. Wir erteilen dir als Lehrer dieser Jüngerschar hiermit eine fette Rüge. Tja, was soll man da noch sagen bei solch repressiven Verhalten? Besonders wenn man weiß, dass dies nur die erste freundliche Warnung war, während auf wiederholtes wissentliches Brechen der Sabbatruhe die Todesstrafe durch Steinigung stand. Wer möchte da noch eintreten für eine verbindliche ethische Ordnung, noch dazu auf dem Gebiet des Glaubens, wenn das alles so lebensfeindlich ist? Jesus hat es ja selbst gesagt, der Sabbat, der steht in Israel im Grunde für die Ordnung als Ganzes, der ist doch für den Menschen da, und nicht umgekehrt. Ist da nicht die Aufforderung folgerichtig, den alten Männern den Laufpass zu geben? Dass wir ihnen sagen, hört mal, das regelt sich eigentlich schon von allein, Glaube ist Privatsache, da soll keiner reinmengen. Das führt doch alles nur zur Heuchelei. Also die Ordnung, das sind doch wir selbst. Oder wie man das landläufig harmloser formuliert, das muss jeder für sich selber wissen. Dann strickt man sich seine eigene Ordnung aus dem, was man sich so unter Nächstenliebe vorstellt und betont, dass man dies natürlich von Situation zu Situation kreativ handhaben muss. Und da kommt dann raus, dass jeder den Feiertag dann so begeht, wie es ihm gerade gut tut. Dass man, das Stichwort lautet dann flexibel, die Ordnung und Gebote Gottes mehr so im Sinne eines Vorschlagskatalogs aufnimmt, aus dem man auswählt, wie es das Leben, was auch immer das sei, eben gerade erfordert. Interessant, Jesus verfährt hier nicht so. Er sagt nicht zu den Pharisäern, ihr mit euren alten Ordnungen geht ihr mal andere Leute nerven. Nein, die Ordnung erkennt Jesus grundsätzlich an. Er sagt nicht, die Ordnung sei schlecht und darum muss sie fallen, sondern er erinnert an ihre Funktion und verleiht ihr damit die Ehre, die ihr zukommt. Diese Ordnung ist für die Menschen gemacht. Sie soll ihm dienen. Sie soll den Menschen in seinem Lebensraum bewahren. Sie bedeutet Gottes schützende Hand über einer Welt, die durch den von Gott entfremdeten Menschen im Chaos zu versinken droht. Der Mensch ist aus biblischer Sicht von Natur aus nicht der Anwalt einer besseren Welt. Vielmehr dient die Ordnung auch dazu, den Menschen vor dem übergriffigen Mitmenschen zu schützen. Beim Sabbatgebot kann man sich das an unserem heutigen Feiertagsschutz eigentlich leicht klar machen. Der Einzelhandel versucht stetig, die Zahl der verkaufsoffenen Sonntage zu erhöhen, verweist dafür auf die Berufstätigen, die ja auch irgendwann mal einkaufen müssen. Möglicherweise sind dabei aber auch finanzielle Interessen im Spiel. Oder wir schauen auf die Humanistenverbände. Sie fordern unter Berufung auf die individuelle Selbstbestimmung die Zulassung von Tanzveranstaltungen am Karfreitag. Ob da neben der Freude am Tanzen auch eine Geringschätzung religiöser Überzeugung eine Rolle spielt, sollte man nicht ganz ausschließen. Tanzveranstaltungen zum Holocaust-Gedenken haben sie jedenfalls nie proklamiert. Die Bibel weiß von der menschlichen Ambivalenz gegenüber bestehenden Ordnung und dem Wunsch, lieber autonom, das heißt selbstgesetzlich leben zu wollen. Der gesetzgebende Mensch ist dabei nicht nur Sachwalter guter Ordnung, sondern selber ein bedenklicher Unsicherheitsfaktor. Nach biblischem Denken bedarf es erst der Einweisung in die gute Ordnung Gottes. Man muss den Geist des Gesetzes, also seine Intention, verstehen, um dann Bewahrer und Treuhänder seines Schöpfers zu sein. Und wo Menschen diese guten Ordnung eigenmächtig, natürlich immer mit besten Absichten, verändert haben, da haben unsere Gesellschaften meist nicht so gut ausgesehen. Vor eigenmächtigen Veränderungen von Gottes Ordnung, und das sollte auch für uns hinreichende Warnung sein, schützt auch die sogenannte gute Gesinnung nicht. Denn die hatten auch die Pharisäer, das muss man ihnen zugutehalten. Dass die Pharisäer uns häufig in der Rolle des Kinderschrecks begegnen, das sollte uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie ein grundsolides Anliegen hatten. Um nicht weniger als um die Heiligkeit Gottes ging es ihnen. Auch der Alltag der Menschen sollte diese Heiligkeit Gottes reflektieren. Gottes Gebot sollte Geltung haben und das nicht nur so allgemein und freischwebend, sondern ganz konkret in den Alltag hinein. Und so überlegte man sich haarklein für jede erdenkliche menschliche Handlung, geht das oder verletzt das Gottes heilige Ordnung? Und wenn dies geht, das aber nicht, wie formulieren wir dann die Ausnahmen? Naja, und man ahnt es kommt dabei ein dichter Regeldschungel heraus, wie wir ihn vielleicht noch von unserer Finanz- oder Steuergesetzgebung her kennen, die wir ja deshalb auch so sehr lieben. Aber, und das ist im Grunde das Tragische, dieses dichte Gitterwerk von rabbinischen Vorschriften geriet nun zu einem einengenden und bedrückenden Gefängnis. Der Urheber der Ordnung, dessen Heiligkeit Menschen eigentlich aus dem Bannkreis innerer Gebundenheiten und weltlicher Verstrickung eben in diese Freiheit der Kinder Gottes hineinführen sollte, der erschien plötzlich als der oberste Folterknecht, der Menschen gängelt, der mit seinen Vorschriften unsere Füße nicht auf weiten Raum stellt, sondern das Leben zum Drahtseilakt werden lässt. Jeder Schritt wird beobachtet. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Ja, wie konnte das geschehen? Wenn vor lauter Eifer um die Ordnung der ordnende Urheber vergessen wird, dann wird die Ordnung pervertiert. Wenn wir beim Hören von Gottes Gebot den nicht mehr im Auge haben, der das Gebot zu uns spricht, dann verändert sich das Gebot unter der Hand. Kleines Beispiel, ich erinnere mich, dass ich einmal mit meinem kleinen Sohn in meinem Zimmer saß und der will immer an meiner Autovitrine. Ich sammle so Automodelle. Ja, ich habe ihm genau erklärt, wie ich das so gerne hätte, dass er mit dem Auto umgehen soll. Und dann spielt er dann ziemlich vorsichtig und umsichtig mit diesem Modell. Ab und zu schaut er zu mir herüber und vergewissert sich, dass ich auch noch zuguckte. Dann klingelt es an der Tür, ich muss kurz rausgehen. Und als ich dann wieder reinkomme, hat das Grauen quasi seinen Lauf genommen. Mein Kleiner testete inzwischen ausgiebig die Flugeigenschaften des Modellautos, dessen Wert durchaus ja, im hohen zweistelligen Bereich lag. Und er befand auch, dass das Auto sicherlich stabil genug dafür war, auch als Skateboard herhalten zu können. Die Stoßstange, die Motorhaube, alles lag überall im Zimmer rum. Papa war natürlich not amused, kann man sich vorstellen. Ja, was war geschehen? Mein Sohn hat den Geber der Ordnung aus den Augen verloren. Und damit verschwand auch die Bewahrungsabsicht, die hinter dieser Ordnung stand. Und so machte sich mein Sohn nun eigenmächtig daran, eine eigene Betriebsordnung für das Auto zu entwerfen, nach seinen eigenen Vorstellungen und Zielsetzungen. Als da sind höchstmögliche Mobilität und Belastbarkeit. Ich bin sicher, dass er das in der vollen Überzeugung tat, dass seine Ordnung dem Auto bestimmt auch guttun würde. Aber es war nicht mehr die Ordnung im Geist des Vaters. Er hatte mich als den Ordnungsgeber aus den Augen verloren. Er sah nur noch das Auto bzw. das, was davon übrig geblieben war. Und das ging den Pharisäern in Bezug auf die Ordnung Gottes nicht viel anders. Es wird auch uns nicht anders gehen, wenn wir die Verbindung zwischen Geber und Gabe, zwischen Gott und seinem Gebot aus den Augen verlieren. Da gerät unsere menschliche Eigenmächtigkeit dann nämlich rein, die eigenes Bemächtigungsstreben mit Heiligkeit und Laxheit und Gleichgültigkeit mit Gottes Güte verwechselt. Und wehe uns, wenn wir durch irgendwelche selbstgemachten Vorschriften oder Zugangsbegrenzungen Menschen den Weg in Gottes Gemeinschaft verbauen. Wir hatten ja gerade die Diskussion letzten Montag in der Mitarbeitersitzung. Verbauen wir durch gemeindliche Strukturgebung am Ende unseren Gästen hier den Weg in den Expo-Wahl? Das wäre schlimm. Und das müssen wir auch bedenken. Was müssen die Menschen von einem Gott gedacht haben, der so kleinlich ist wie der Gott der Pharisäer? Der Anstoß daran nimmt, dass Menschen ihrem Hunger nachgehen. Deshalb müssen wir uns diese Frage auch hier im Expo-Wahl stellen, wo wir die Gastfreundschaft und die Liebe Gottes Menschen nahebringen wollen, wo wir Nachfolge feiern wollen. Entspricht unsere Kultur dem Willen Gottes? Repräsentiert sie den Herrn der Ordnung? Was müssen wir überdenken? Wo uns verändern, damit Gottes Liebe und Barmherzigkeit, damit seine Kreativität und Schönheit sich noch unverfälschter auch in unseren Strukturen, hier in unserer Ordnung widerspiegelt. Ja, was bewahrt uns vor solch menschlicher Eigenmächtigkeit? Was bewahrt davor, entweder die Güte oder aber die Heiligkeit Gottes jeweils auf Kosten des anderen zu betonen und darüber die Ordnung Gottes zu pervertieren? Und wie kriegen wir das auch persönlich hin, dass wir in den von Gott geschenkten Ordnungen leben, als Eltern, als Kinder, als Männer und Frauen, als Ehepartner in Staat und Gesellschaft, im Alltag und am Sonntag. Und dass wir durch all diese Ordnung Gottes Zuspruch und Anspruch, Gottes Gabe und Aufgabe, das, was er von uns und das, was er für uns will, dass wir das gleichermaßen hören und bewahren. Jesus gibt auf diese Frage zwei Hinweise und es ist ein großes Übel, dass man im Feld-, Wald- und Wiesen-Protestantismus mit großer Beharrlichkeit immer nur den ersten Hinweis hört. Der Sabbat, die Ordnung, die ist für den Menschen da. Sie dient ihm, sie ist ihm für sein Wohl zugeordnet. Aber nun kommt auch der andere Hinweis, der unbedingt dazugehört. Die Ordnung ist nicht nur dem Menschen zugeordnet, sondern dem lebendigen Gott, wie er uns in Jesus erschienen ist, untergeordnet. Jesus Christus ist Herr dieser Ordnung. Er ist Herr über den Sabbat, sagt er. Ihm soll sie dienen. Auf ihn weist sie hin. Die Ordnung hat also kein eigenes Recht. Sie ist nicht sozusagen so ein Kehrpaket, das irgendwann vom Himmel bei uns abgeworfen wurde und fortan in die Willfährigkeit menschlicher Interpretation gegeben ist, durch die Menschen dann das verwirklichen, was sie für Menschenfreundlichkeit halten. Ich erinnere an Erich Mielke, nicht? Als der damals gefasst wurde, sagte er auch, ich liebe doch alle Menschen. Das hat er bestimmt auch gemeint. Ja, es ist die Ordnung, die den Herrn der Welt durchscheinen lässt, als den Allmächtigen, als den Heiligen und zugleich gütigen Herrscher, den wir im Gebet bitten, dein Wille geschehe. Machen wir nachher auch wieder. Warum ausgerechnet seiner, nicht unserer? Kann man ja fragen. Ich finde meinen Willen ja eigentlich auch ganz gut. Ich hatte heute mit seiner königlichen Hoheit Oskar Prinz von Preußen hier zu tun. Habe ich ihm auch gesagt, ich habe nichts gegen Monarchie, solange ich selber König sein kann. Guckt ein bisschen komisch, aber wir hatten hinterher dann doch Spaß. Aber das ist ja immer die Frage, nicht? Also wessen Wille setzt sich hier durch? Und Gottes Wille hat den großen Vorteil, dass er allein gut ist und er deshalb einen guten Willen hat. Der menschliche Wille dagegen ist stets irgendwie auch zwiegespalten. Will oft das Gute, aber liefert die bösen Nebenwirkungen dummerweise oft mit. Meistens ungewollt. Das ist unsere Situation jenseits von Eden. Aber Gott will uns davon befreien, indem er uns auf sich ausrichtet. Wir sollen auf ihn ausgerichtet sein, wie man auf so einen Radiosender ausgerichtet ist. Dann empfangen wir sein Gebot gleichsam unverzerrt, weil er sich selbst darin verdeutlicht. In seinem Gebot wird er dann selbst wie so ein Hologramm sichtbar. Wer den Sohn hat, der ist wirklich frei. Dann gibt es einen ganz bemerkenswerten Effekt. Wir sehen dann nicht mehr nur, was verboten ist, sondern wir sehen, was geboten ist. Es heißt ja Gebot. Du sollst den Feiertag heiligen. Wenn wir Gott dabei vor Augen haben, verbieten sich manche Dinge vermutlich von selbst. Andere wie das Stillen des Hungers, die werden dann wahrscheinlich eher unproblematisch sein. Es geht also zuerst darum zu erkennen und auch anzuerkennen, dass Christus der Herr der Welt und also auch der Herr über die Gebote, Ordnung und Gesetzmäßigkeiten ist, denen wir im Alltag folgen. Dass er in diesen Ordnungen, in die wir uns einfügen, zu seinem Recht als Herr eben dieser Ordnung kommt. Ganz praktisch lässt sich das auf die Frage bringen, die Art, wie wir unsere Beziehung zu Gott und den Menschen leben, spiegelt das die Herrlichkeit und die Güte unseres Schöpfers wider, so wie sie uns in Jesus auch begegnet ist. Oder wie wir Eltern unserer Kinder oder auch Kinder unserer Eltern sind, wie wir uns gegenüber den Gesetzen unseres Staates verhalten, wie wir Familie und Beruf miteinander verbinden. Ist Jesus da Herr über die Ordnung, die unser Leben bestimmen? Im Kern also die Frage, was bestimmt und was formt unsere Ordnung? Ist das unser Gott, der uns mit seinen Wohltaten vor Augen steht, oder ist das die Meinung von Menschen, die öffentlich oder gar die veröffentlichte Meinung? Entscheidet ihr Voting, ihr Heben und Senken des Daumens über unser Wohl und Wehe, über Rettung und Verdammnis? Ist sie es, die unser Herr und Heiland ist, oder ist das Jesus? Wir sollten uns stets klar darüber sein, was uns das Hosianna der Gesellschaft wert ist. Wir wissen, ihre Lieder wechseln mitunter bekanntlich recht unvermittelt. Ich möchte mich da lieber an Stetigerem orientieren, an der Liebesbereitschaft von Jesus, an seiner Hingabe, an seiner Entsagungs- und Opferbereitschaft. Ich möchte dabei ihm Maß nehmen, wie die Ordnung aussehen soll, nach denen wir leben, wie wir beispielsweise als Eltern an unseren Nächsten, und das sind nun einmal an erster Stelle auch unsere hilfsbedürftigen Kinder, gewiesen sind. Kinder sind eine Gabe des Herrn, heißt es in der Bibel. Wir gehen mit einem Geschenk auf eine besondere Weise um. Wie erfüllen wir als Eltern unseren Erziehungsauftrag, die Kinder an den liebenden und heiligen Gott zu weisen? Alle schwierige Fragen. Die Ordnung ist für den Menschen da, sagt Jesus, für alle Menschen. Auch unsere Kinder sind Menschen. Die Ordnung sollte deshalb nicht unter der Hand einer Ordnung sein, die eine Gruppe einseitig begünstigt, um das mal an einem Beispiel durchzuspielen. Gesellschaftlich gesprochen, Familienpolitik sollte nicht unter der Hand Elternpolitik oder gar Wirtschaftspolitik sein. Was heißt das beispielsweise für die Frage, wie wir das Verhältnis von Eigen- und Fremdbetreuung organisieren? Bietet die Ganztagskinderbetreuung eine Ordnung, mit der dem Kind wie den Eltern gleichermaßen gedient ist? Kann das Kind dann auch wirklich Kind seiner Eltern und die Eltern Eltern ihrer Kinder sein? Ist genügend Zeit da, dass vertrauensvolle Beziehungen wachsen können? Und, wir wollen ja den zweiten Hinweis Jesu nicht vergessen, ist unter dieser Ordnung noch gewährleistet, dass Kindern Jesus authentisch und nachhaltig als Herr der Ordnung und damit als Herr über unser ganzes Leben klar und lieb gemacht wird? Ich will da gar nichts abschließend zu sagen, ich empfehle das einfach eurem Gewissen. Also das ist die Fragen, die ich an der Stelle auch durchdenke. Ein letztes noch, der Blick auf den Herrn der Ordnung schärft sich besonders am Feiertag. Hier gedenken wir der Ruhe Gottes von seinen Schöpfungswerken. Hier werden wir gewahr, dass die großen Verheißungen Gottes an uns, interessanterweise nicht im Tun, sondern im Lassen, im Zulassen, im Loslassen, manchmal sogar im Leiden bestehen. Dem Menschen, der von seinen Werken feiert, der sich nicht über sein Tun definiert, sondern aus dem Vertrauen auf Gott lebt, dem ist eine besondere Ruhe verheißen. Es ist eine Ruhe, in der das Geschwirre des Alltags zum Erliegen kommt, wo der Blick frei wird auf die Wohltaten Gottes, die er mit seiner Schöpfung und auch mit seinen Ordnungen schenkt. Und in dieser Ruhe öffnet sich dann gleichnishaft jetzt schon ein Stück weit die Tür zum Vaterhaus und zur Schönheit Gottes, in dem uns die ewige Ruhe der Kinder Gottes versprochen ist. Jesus ist die Tür dazu. Er ist der Herr über den Sabbat. Er führt uns zu einer umfassenden Ruhe, zu einem endgültigen Ankommen bei uns selbst, indem wir bei ihm ankommen. Dann werden wir merken, dass bei ihm Zuspruch und Anspruch eins sind. Und dann wird uns klar, Ordnung muss sein, weil sich darin für uns alles zum Heil in seiner ewig und vollkommenen Gemeinschaft ordnet. Amen.